Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die G7-Gruppe reicher Industriestaaten will den Kohleausstieg bis zum Jahr 2035. Das haben die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister bei ihrem Treffen in Turin beschlossen. Über die Bedeutung dieses Beschlusses gleich mehr im Gespräch mit David Riefisch. Er ist Klimaschutzfachmann bei German Watch. Außerdem geht es heute um die UN-Plastikverhandlungen, um die Korallenbleiche am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens und um Solarstrom für Mieterinnen und Mieter. Das vergangene Woche verabschiedete Solarpaket soll ihn attraktiver machen. Zum Schluss der Verbrauchertipp. Was wird aus einer Anzahlung, wenn der Händler insolvent wird? Darum geht es um kurz vor 12. In Dubai hat die Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr beschlossen, die Nutzung fossiler Energiequellen allmählich auslaufen zu lassen. Besonders schmutzig und klimaschädlich ist die Kohle, und diesem Umstand tragen jetzt die in der G7 zusammengeschlossenen reichen Industriestaaten Rechnung. Sie wollen die Kohlenutzung bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts beenden. Die Einzelheiten von Verena Schelter.
Der britische Energiestaatssekretär Andrew Bowie hatte gestern Abend als erster von der Einigung berichtet. Es sei eine historische Übereinkunft, die man im vergangenen Jahr beim UN-Klimagipfel nicht erreicht habe. Der italienische Energieminister Gilberto Picchetti Farin äußerte sich zunächst ein wenig nüchterner und sprach von einer technischen Einigung. Zuvor hatten sich die G7-Länder, das sind Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, die USA und Kanada, beim Treffen der Minister für Klima, Energie und Umwelt in Turin auf einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2035 geeinigt. Die führenden Industrienationen, die sich informell regelmäßig in der Gruppe der Sieben treffen, wollen den Beschluss heute in einer offiziellen Abschlusserklärung festhalten. Der Ausstiegsbeschluss bis 2035 ist ein Kompromiss zwischen jenen Ländern, die kaum noch auf Kohlestrom angewiesen sind, wie etwa Frankreich, und jenen, die Kohle noch im größeren Umfang zur Energiegewinnung nutzen, wie Japan und auch Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Kohlestromanteil im vergangenen Jahr noch bei 26%. Damit war er der zweitwichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland.
Verena Schelter berichtete. Abschied von der Kohle. Die G7-Staaten haben sich das jetzt bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts vorgenommen. Das Jahr 2035 ist nicht mehr so weit entfernt und die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Über die Bedeutung dieser Entscheidung kann ich jetzt mit David Riefisch sprechen. Er ist zuständig für Klimapolitik bei der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Guten Tag, Herr Riefisch.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Riefisch, ist das eine historische Übereinkunft oder eine technische Einigung?
Diese Übereinkunft ist sehr bedeutend. Wie wir gerade im Beitrag hörten, gibt es einige Länder wie vor allem Japan, aber auch Deutschland, die bisher noch planten, über 2035 hinaus noch Kohle zu verwenden und jetzt bis spätestens 2035, aber vor allem auch eher aus der Kohleverstromung schon auszusteigen, ist ein wichtiges Signal.
Was heißt das denn für Deutschland? Hier will ja die Bundesregierung den Ausstieg eigentlich, wenn möglich, bis 2030, aber der Kohlekompromiss sah 2038 als spätestes Ausstiegsdatum vor.
Der Kohlekompromiss sieht ja noch vor, dass die Lausitz bis 2038 Kohle noch verstromen könnte. Das wird jetzt durch das G7-Ergebnis mindestens auf 2035 vorgezogen. Wir sind aber überzeugt, dass durch erneuerbare Energien, durch den europäischen Emissionshandelspreis der Kohleausstieg in Deutschland eher Richtung 2030 kommt.
Das heißt, diese Entscheidung hat für Deutschland keine große Bedeutung mehr.
Es ist eine Bestätigung, dass der Kohleausstieg kommt und dass der Kohleausstieg immer eher kommt.
Japan wurde ja genannt als ein weiteres Land, das sehr stark noch auf Kohle setzt. Wie kommt es, dass die Japaner da jetzt auch so schnell raus wollen?
Für die Japaner ist diese Entscheidung tatsächlich der größte Schritt. Die Japaner haben bis vor kurzem ganz klar an der Kohle festgehalten. Und Japan ist immer daran, nicht isoliert zu sein in der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen. Und da auch Deutschland, da auch die USA jetzt mit einem Abschied von der Kohle in den frühen 2030ern einverstanden sein konnte, war Japan isoliert und hat damit auch Bereitschaft gezeigt, diesen Schritt zu machen. Japan heißt das jetzt, dass sie umgehend neue Energiepläne verfassen müssen.
Die großen Kohlenutzer gehören ja nicht zur G7. Das sind China, Indien und Indonesien. Da werden ja noch Kohlekraftwerke gebaut. Erwarten Sie dann, dass die G7-Entscheidung den Druck erhöht, wenigstens keine neuen Kraftwerke mehr zu bauen?
Absolut. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass, was ich gerade für Japan gesagt habe, dass Japan nicht isoliert sein möchte, dass dies auch für China gilt. Also wenn jetzt mit Japan auch das letzte G7-Land sich von der Kohle verabschiedet, steht China zusätzlich unter Druck und wird auch intern sehen müssen, wie zügig sie sich von der Kohle verabschieden. In Indien wird dieser Pfad sicherlich noch etwas länger sein, aber auch für Indien gilt bereits jetzt, dass erneuerbare Energien ökonomisch deutlich attraktiver sind.
Wie ist das denn zu erklären, dass sich der Druck in Richtung Kohleausstieg jetzt doch beschleunigt, und zwar weltweit?
Da gibt es mehrere Gründe. Erstens, dass die COP-Ergebnisse aus Dubai, dieses Energiepaket, zeigen Wirkung. Als zweites der ökonomische Grund, die erneuerbaren Energien und gerade auch im Zusammenspiel mit Batteriespeichern werden immer attraktiver. Und drittens hat beispielsweise die Internationale Energieagentur gezeigt, dass wenn wir realistischerweise noch die 1,5 Grad einhalten wollen, müssen wir zügig und zuerst aus der Kohle raus.
In den USA gibt es ja in diesem Jahr Wahlen und Donald Trump stellt sich zur Wahl. Er hat vor seiner ersten Amtszeit sehr stark auf die Kohle gesetzt. Lassen sich diese Entwicklungen jetzt noch umkehren, beispielsweise durch eine Wiederwahl von Trump?
Nein, wir haben auch schon in der ersten Legislaturperiode Trump gesehen, dass Kohle auf dem absteigenden Ast war, trotz aller Unterstützung. Und jetzt sind wir noch 4 Jahre weiter und die Entwicklung hat sich noch deutlich beschleunigt. Das heißt, selbst ein Szenario Trump im kommenden Jahr wird kein Revival der Kohle bedeuten.
Die Kohle ist ja nicht allein. Die aktuellen größten Wachstumsraten gibt es derzeit bei Gas, auch eine fossile Energiequelle. Wann geht die Weltgemeinschaft das denn an?
Das muss absolut jetzt als nächstes auf dem Plan stehen. Jetzt, wo der Kohleabschied besiegelt ist, weitestgehend, steht das Gas auf dem Plan. Und das ist durchaus noch eine größere Herausforderung.
David Riefisch war das von der Organisation German Watch. Wir sprachen über den Abschied der G7, der reichen Industriestaaten, von der Kohle. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Welt im Strudel von Plastikmüll. In New York verhandelte die Staatengemeinschaft in den vergangenen Tagen über ein Abkommen, das die Müllflut in Grenzen halten soll. Das Abkommen gibt es noch nicht. Ob es wenigstens Fortschritte zu vermelden gibt, das sagt Ihnen jetzt Antje Passenheim.
Also ein weltweites Abkommen gegen den Plastikmüll, das ist auch nach dieser Gesprächsrunde in Ottawa erstmal noch nicht in Sicht. Es hängen nach Informationen aus den Verhandlungskreisen zu viele Streitpunkte in der Luft. Etwa die Frage, wo beginnt eigentlich Plastik? Schon bei der Herstellung von Polymeren oder erst später beim Produkt selbst? Und dann wird darüber gestritten, inwiefern Chemikalien in den Plastikprodukten auch von dem Abkommen abgedeckt werden sollen. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke, die will, wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen weltweit, verbindliche Regeln einführen für den gesamten Lebenszyklus von Plastikprodukten, also von der Produktion bis hin zu den Abfällen. Aber es gibt auch ein gutes Dutzend Staaten, die sind gegen solche Regulierungen. Jetzt hoffen die meisten, dass es den entscheidenden Durchbruch für ein Plastikabkommen bei der letzten geplanten Verhandlungsrunde im November in Südkorea gibt. Nach UN-Angaben sind seit den 1950er Jahren über 9 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt worden. Das entspricht etwa dem Gewicht von 910.000 Eiffeltürmen. Und der Großteil landet als Abfall auf Deponien oder in den Weltmeeren oder anderswo in der Umwelt und baut sich biologisch auch nicht ab.
Über die Bemühungen um ein weltweites Plastikabkommen war das Antje Passenheim. Korallen sind empfindliche Lebewesen. Sie können nur in ganz engen Temperaturbereichen existieren, sonst bleichen sie aus. Und wenn die Temperaturen sich nicht wieder normalisieren, dann sterben sie nach einiger Zeit ab. Für die Umwelt im Meer ist das dramatisch. Schließlich sind Korallenriffe für viele Fischarten eine Kinderstube, die nicht einfach zu ersetzen ist. Die Klimaerwärmung sorgt in Kombination mit dem Phänomen El Niño für eine ungewöhnlich starke Korallenbleiche in vielen Teilen der Welt. Was das für das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens bedeutet, darüber berichtet jetzt Jennifer Johnston.
In Neoprenanzug und mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken springt die Wissenschaftlerin Anne Hoggett ins Wasser. Sie beobachtet seit Jahrzehnten die Korallenriffe im Norden des Great Barrier Reefs. Das einzige Mal, dass wir hier so eine schlimme Bleiche erlebt haben, war 2016, als mehr oder weniger alles abgestorben ist. Anne Hoggett taucht an weißen Korallen vorbei. Die Tiere haben die Algen abgestoßen, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Es ist ihre Reaktion auf Hitzestress. Die Wassertemperatur der vergangenen Wochen war mehr als 1 Grad wärmer als im Durchschnitt. Unsere Schätzung ist, dass rund die Hälfte der Korallenriffe diesen Sommer mehr Hitzestress erlebt haben als je zuvor. Es ist wirklich ernst, sehr weitreichend, sagt David Wachenfeld. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Australian Institute of Marine Science, kurz AIMS. Zusammen mit anderen Instituten hat er vor kurzem einen Bericht veröffentlicht. Ihre Luftaufnahmen zeigen, 3/4 des Riffs kämpfen dieses Jahr mit einer Korallenbleiche. Das erste Mal trifft die Bleiche alle Regionen des Riffs gleichzeitig. Also nicht nur den Süden und die Mitte, sondern auch den Norden, der sonst häufig verschont bleibt.
It's the first time we've seen it in all 3 regions in one summer.
Das Great Barrier Reef ist das größte zusammenhängende Riff der Welt. Es ist größer als Italien und besteht aus mehr als 3000 Einzelriffen. Die derzeitige Massenbleiche ist die 5. innerhalb von 8 Jahren, also innerhalb eines kurzen Zeitraums. Mark Reed hat sie alle mitbekommen. Er arbeitet bei der Marine Park Authority. Es ist hart, die Auswirkungen auf dieses besondere Ökosystem zu sehen. Wir haben dieses Jahr bereits tote Korallen gesichtet. Und die Bleiche sei noch in vollem Gange. Er hat aber auch Hoffnung. Nicht alle weißen Korallen werden auch definitiv sterben. Es hängt davon ab, wie lange die Korallen diesen hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das bestimmt, ob sie sich erholen können. Derzeit kühlt sich das Riff langsam ab. Geht das schnell genug, nehmen die Korallen die Algen wieder auf, bekommen damit wieder Nahrung und Farbe. Ein weiterer Hoffnungsschimmer, das Riff ist riesig und divers. Selbst an einem Riff könne es, laut Mark Reed, Teilen wunderbar gehen, während andere Abschnitte massiv geblichen seien. Nach den Luftaufnahmen seien die Forscher nun unter Wasser unterwegs, um ein noch besseres Bild von der Schwere der Bleiche zu bekommen. Wir wissen derzeit noch nicht, wie viele Korallen so stark getroffen sind, dass sie am Ende sterben werden. Korallen sind sehr widerstandsfähig und haben sich auch schon nach früheren Bleichen erholt. Allerdings brauchen sie dafür Zeit und die Massenbleichen passieren in immer kürzeren Abständen. Zudem wandelt sich das Ökosystem der Riffe. Schnell wachsende Korallen verdrängen Korallen, die hunderte Jahre zum Nachwachsen brauchen. Die schnell wachsenden Korallen sind allerdings auch sehr anfällig für die nächste Bleiche und können bei schweren Stürmen leichter brechen. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Korallenriffe weltweit, sagt Mark Reed. Denn nicht nur das australische Great Barrier Reef ist durch Korallenbleichen bedroht, sondern rund die Hälfte der Korallenriffe weltweit. Das Jahr 2023 war das heißeste Jahr seit Aufzeichnung. Die Wissenschaftlerin Anne Hoggett kann daher nicht verstehen, warum Regierungen weiter so wenig gegen die fortschreitende Erderwärmung tun. Es macht mich einfach wütend, dass es in unserer Macht liegt, dies zu verhindern und wir nicht annähernd schnell genug handeln. Die Wissenschaftler werden das Great Barrier Reef die kommenden Wochen weiter genau beobachten. Über Wasser und unter Wasser. In einigen Monaten können die Forscher dann sagen, ob es die verheerendste Korallenbleiche der Geschichte des Great Barrier Reefs ist. Eine der schwersten ist es auf jeden Fall.
Das Great Barrier Reef im Hitzestress, Jennifer Johnston berichtete. Die Idee ist bestechend. Die Solaranlage auf dem Dach versorgt die ganze Hausgemeinschaft mit Strom und vielleicht auch noch die Nachbarschaft, nicht nur diejenigen, denen sie gehört. also auch zum Beispiel Mieterinnen und Mieter. Bisher war das zwar im Prinzip möglich, aber es scheiterte in der Praxis an der komplizierten Regulierung. Doch nun hat der Bundestag nach langem Hin und Her ein Solarpaket verabschiedet. Es soll den Verkauf von selbst erzeugtem Strom an Mieterinnen und Mieter leichter machen. Darüber habe ich mit Susanne Jung gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Solarenergiefördervereins in Aachen. Meine erste Frage an Sie, wird es wirklich leichter?
Wir hoffen sehr, dass es leichter wird und wir haben sehr, sehr lange, genau genommen fast ein Jahr, auf diese sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung gewartet, die die Bundesregierung, der Herr Habeck, lange schon angekündigt hat. Es soll quasi, und das, so steht es in den ganzen Dokumenten zu diesem Solarpaket, eine Gleichstellung geben der Mieterinnen und Mieter bei der Belieferung mit Solarstrom mit Menschen, die ein Eigenhaus ihr eigen nennen und eine Solaranlage auf ihrem eigenen Dach haben.
Worin bestehen denn jetzt konkret die Vereinfachung?
Der Besitzer der Solaranlage soll die Wohnung im Mehrfamilienhaus einfach mit Strom beliefern können. Er hat da als Besitzer keine generellen Stromlieferantenpflichten mehr. Also er ist nicht mehr für die gesamte Lieferung des Stroms in den Haushalten zuständig. Das ist bislang der Fall gewesen oder ist noch der Fall. Das Gesetz ist ja noch nicht in Kraft getreten. Und die neue Regelung in der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung sagt einfach, die Strommengen, die von der Solaranlage kommen, werden in den Haushalten bei den Letztverbrauchern einfach anteilig aufgeteilt. Und die Abrechnung erfolgt durch den Messstellenbetreiber, in aller Regel der Netzbetreiber oder ein drittes wettbewerbliches Unternehmen.
Das heißt, wenn ich Mieter bin, dann bekomme ich vom Netzbetreiber gesagt, du hast jetzt so und so viele Kilowattstunden im vergangenen Monat, im vergangenen Jahr von der Solaranlage des Vermieters bekommen.
Genau, es wird genau viertelstündlich gemessen. Man sieht, wie viel Strom von der Solaranlage in einer Viertelstunde kommt. Und in dieser Viertelstunde wird der Mieter den Strom verbrauchen, weil er zu Hause ist oder eben nicht. Und die Zuordnung wird dann anteilig jeweils zu diesen verschiedenen Mietern geschehen. Und die Reststromlieferung, die jeder Haushalt natürlich braucht, wenn die Sonne nicht scheint, wird getrennt davon abgerechnet. Und das alles nicht mal in der Hand des Besitzers der Solarstromanlage, der jetzt nicht mehr den gesamten Strom liefern muss, sondern es macht einfach derjenige, der die Zähler verwaltet, der Messstellenbetreiber, in aller Regel, wie gesagt, der Netzbetreiber. Und da gibt es zum Schluss eine Endabrechnung. Erstmal wird viertelstündlich quasi alles gelistet und einmal im Jahr wird dann eine Endabrechnung über die vielen Viertelstunden im Jahr gemacht und jeder kriegt dann seine Rechnung. So viel war Solarstrom und so viel war halt Strom von deinem Stromlieferanten der Wahl, von Ökostromer, was auch immer.
Für wen ist das denn jetzt besonders geeignet? Für Großvermieter mit vielen Wohnungen oder auch für Hausbesitzer mit Einliegerwohnung?
Ach, wir hoffen, dass es für alle geeignet ist. Also so kleine Häuser mit ganz wenigen Wohnungen, da gab es ja in der Vergangenheit tatsächlich schon diese Möglichkeit der kollektiven Selbstversorgung. Das heißt, dass man innerhalb eines Hauses die Einliegerwohnung oder wen auch immer beliefert hat. So, das waren Häuser mit engem sozialen Zusammenhang, wo man den Strom einfach untereinander ganz hemdsärmlich verteilt hat und gemeinsam abgerechnet hat. Das ist möglicherweise auch weiterhin der Fall. Aber man kann auch diese gemeinschaftliche Gebäudeversorgung in den kleinen Wohnungen in den kleinen Häusern nutzen. Und auch Kosehäuser natürlich. Und das ist genau das, wo wir darauf abzielen, dass die Mehrfamilienhäuser den Solarstrom halt im Haus an die Mieterinnen und Mieter oder Wohnungseigentümer verteilen.
Wer legt denn dann den Strompreis fest, den Mieterinnen und Mieter für den Strom vom Vermieter bezahlen? Kann das der Vermieter einfach so festlegen?
Ja, tatsächlich. Er muss mit den jeweiligen belieferten Haushalten einen Vertrag schließen, einen Stromversorgungsvertrag. Und in dem ist dann festgelegt, wie viel Cent pro Kilowattstunde Strom die Bewohner der Wohnung bezahlen müssen. Also Solarstrom wohlgemerkt, nicht Gesamtstrom, sondern nur Solarstrom. Und da der Strom vom Dach ja nebenkostenfrei quasi geliefert werden kann, ohne Netzgebühren, ohne Stromsteuer, ohne Umsatzsteuer, wenn man Glück hat, je nach Größe der Anlage, kann auch relativ günstig auch dann den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung gestellt werden.
Aber wenn ich jetzt als Mieter zum Beispiel der Ansicht bin, der Strom ist gar nicht günstig, mein Vermieter will da viel zu viel Geld für haben, dann kann ich das Angebot auch ausschlagen?
Absolut, natürlich. Also das ist, jeder kann entscheiden, was er möchte. Es kann in einem Haus mit 10 Wohnungen können 5 Haushalte da mitmachen und die anderen 5 sagen, nein, das ist mir alles zu suspekt, der Preis ist mir zu hoch, ich mache hier nicht mit. Das ist kein Problem. Das ist das Charmante an diesem Verfahren der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Jeder entscheidet selbst.
Was ist denn Ihre Erwartung? Wird das der Solarenergie in Deutschland einen weiteren Schub geben?
Wir hoffen sehr. Wir hoffen tatsächlich sehr, dass das kommt, dass dieser Schub kommt. Wo wir im Moment noch so Nadelöhr sehen, ist tatsächlich in dieser Abrechnung von den Messstellenbetreibern, also vom Netzbetreiber, weil man für diese Viertelstundenabrechnung sogenannte intelligente Messsysteme benötigt, Smart Meter, die bundesweit gerade nicht wirklich in großen Mengen verfügbar sind. Und selbstverständlich müssen die Netzbetreiber auch ihre ganzen Abrechnungssysteme anpassen. Und das kann sein, dass es noch zu Verzögerungen führt. Das wäre sehr bedauerlich, wenn es zu lange dauert. Aber schlussendlich sehen wir in dieser gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung eine große Chance für Deutschland, da jetzt auch viele Mieterinnen und Mieter an dieser Solarstromerzeugung partizipieren zu lassen und die Dächer vollzulegen mit wunderbaren blauen Solarplatten.
Das Interview mit Susanne Jung vom Solarenergieförderverein haben wir gestern Nachmittag aufgezeichnet.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Verkäufer fordern oft eine Anzahlung oder sogar Vorkasse. Man weiß ja nie, ob hinterher die Rechnung bezahlt wird. Allerdings gibt es natürlich auch den umgekehrten Fall. Man hat etwas bezahlt und das Unternehmen, das liefern soll, geht pleite. Die Lieferung ist in Gefahr. Weil es der Wirtschaft derzeit schlecht geht, ist die Zahl der Insolvenzen gestiegen, im vergangenen Jahr um immerhin 22%. Wie sollte ich vorgehen, wenn mein Lieferant pleite geht? Der Verbrauchertipp von Annika Jensen.
Die Bestellung für das neue Sofa, den Swimmingpool oder die neue Küche ist abgeschlossen. Die Anzahlung ist gemacht, die Vorfreude steigt. Und dann das. Das Unternehmen, bei dem man bestellt hat, meldet Insolvenz an. Was Verbraucher dann als erstes tun sollten, weiß Michael Härte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.
Wenn Verbraucher von einer Insolvenz erfahren, sollten sie als erstes mal nachrecherchieren, wie weit es denn hier schon gegangen ist. Es gibt im Internet die Möglichkeit, kostenfrei auf offiziellen Seiten, zum Beispiel www.insolvenzbekanntmachungen.de, nach dem Unternehmen zu suchen und sich da über den Stand zu informieren. Wenn das nicht gelingt, sollten Sie gucken, dass Sie so schnell wie möglich Kontakt zu dem Unternehmen aufbauen und einen Ansprechpartner herausfinden.
Wenn ein Unternehmen einen Insolvenzantrag stellt, entscheidet das zuständige Gericht zunächst, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Hat das Unternehmen nicht mehr genügend Mittel, um die Verfahrenskosten zu stemmen, wird alles in Geld umgewandelt, was geht, und damit ein möglichst großer Teil der Schulden beglichen. Ist aber genügend Vermögen da, um die Kosten zu tragen, eröffnet das Gericht das Verfahren und die Leitung des Unternehmens geht an einen Insolvenzverwalter. Verbraucherinnen und Verbrauchern sind dann erstmal die Hände gebunden.
Also der Kunde hat nicht einfach so das Recht zu sagen, ich trete jetzt von meinem Vertrag zurück, weil ich gehört habe, es gibt schlechte Nachrichten. Die Möglichkeit, Verträge zu kündigen, hat eigentlich nur der Insolvenzverwalter. Eine Lösungsmöglichkeit besteht nur dann, wenn es schon irgendwelche Störungen gab. Sprich, man hat letztlich Fristen nicht eingehalten oder es wurde mangelhaft geleistet.
Wenn die Ware bezahlt ist oder eine Anzahlung gemacht wurde und ein Verlust des Geldes droht, sollten die Kunden ihre Forderungen in die sogenannte Insolvenztabelle am Gericht eintragen lassen. Sie ist eine Übersicht über alle angemeldeten Forderungen und deren Höhe insgesamt.
Der Insolvenzverwalter hat dann halt auch die Möglichkeit, diese Forderungen zu prüfen. Es gibt einen Prüfungstermin, wo er sich diese Forderungen anschaut und ja letztlich auch bestreiten kann. Wenn also der Insolvenzverwalter meint, nee, da ist nichts dran an dieser Forderung, das schulden wir dem Kunden nicht, kann diese Forderung auch bestritten werden. Dann wird es halt anspruchsvoll für den Kunden, denn dann fliegt die erstmal aus der Tabelle raus und er muss letztlich den Klageweg bestreiten.
In einigen Fällen entscheidet der Insolvenzverwalter, den Vertrag fortzusetzen, macht aber zur Bedingung, dass der Kunde den gesamten Kaufpreis im Voraus bezahlt. Das treibt viele der betroffenen Verbraucher mit großer Verunsicherung in das Beratungsbüro von Michael Härte und seinem Team.
In so einem Fall empfehlen wir den Kunden nicht, den gesamten Kaufpreis im Voraus zu zahlen. Außer es gibt Sicherungsmechanismen, wie dass zum Beispiel ein Treuhänder eingeschaltet wird, der das Geld annimmt und dann auch garantiert, dass dieses Geld zurückgezahlt wird für den Fall, dass dann am Ende doch nicht geleistet, doch nicht geliefert wird. Denn wenn der Kunde im Voraus den gesamten Kaufpreis überweist, kann es sein, dass auch dieses Geld letztlich zur Insolvenzmasse gezogen wird und nachher verteilt wird unter den Gläubigern.
Das komme vor allem dann vor, wenn das Unternehmen nicht ausreichend weitere Kunden findet, die ihre Bestellungen im Voraus zahlen und dann die Forderungen doch nicht erfüllen kann.
Der Verbrauchertipp von Annika Jensen. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk kommen gleich die Informationen am Mittag mit Theo Geers und die Debatte über die Erhöhung des Mindestlohnes ist eines der Themen.